eine aktuelle DHL-Studie, also die ist jetzt, ich glaube, einen Monat ungefähr alt, wenn diese Episode rauskommt, besagt, dass über 53% der befragten E-Commerce-Unternehmen mittlerweile KI einsetzen. Und die Umfrage, die wurde tatsächlich in 19 Märkten mit über 4000 Unternehmen durchgeführt. Bedeutet, der KI-Trend ist im E-Commerce angekommen. Mehr als die Hälfte nutzt tatsächlich KI. Und wie konkret KI im E-Commerce genutzt werden kann, das ist, glaube ich, die große Frage, die sich viele Unternehmen gerade stellen. Es gibt eine ganze Menge Experimente, die da draußen sind. Deshalb freue ich mich heute ganz besonders mit Diana Heinze von Otto zu sprechen. Otto hat nämlich derzeit laut eigener Aussage mehr als 70 laufende KI-Projekte. Also eine ganze Menge Use Cases, die erprobt werden. Und welche Use Cases das im Detail sind und wie man da den Überblick behält, das möchte ich jetzt herausfinden. Ich bin Max Mundhenke, das ist Kollegin KI und ich freue mich ganz doll auf die Folge mit Diana Heinze. Hallo Diana.
Hallo Max, ja, ich freue mich auch dabei zu sein. Genau, ich bin Diana, arbeite bei Otto und bin als Expert Digital Content Management und verantworte damit einen KI-Bereich, in dem wir den Content kreieren, der auf unserer Webseite landet.
Das heißt, du kümmerst dich tatsächlich um KI und Content. Wie viele Projekte schaukelst du da gerade?
Also ich schaukel einen Teil von Otto. Bei Otto schaukeln wir etwas mehr sozusagen. Da sind wir auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs, ob es die Generierung für Texte für Newsletter sind, ob es im Logistikbereich ist oder eben auch ein eigenes GPT, was wir haben. Und dann kommt so ein kleiner Absprung zu den Gen-AI-Produktionen für Content, also Bilder, Videos oder Texte. Und in dem Bereich bin ich tätig und verantworte eben die Projekte darauf, dass wir Gen-AI-generierte Bilder in den Shop reinkriegen.
Ja. Finde ich schon spannend. Jetzt sehe ich diese Zahl, 70 laufende KI-Projekte und denke mir, oh mein Gott. Also ich habe ja auch so ein paar, die ich mache und mir fällt es da schwer, den Überblick zu behalten. Wie hantiert ihr diese 70 Projekte? Wie teilt ihr das im Unternehmen auf, dass ihr da den Überblick habt? Kommen wir vielleicht erstmal auf diese Struktur. Wie setzt ihr KI bei euch um?
Die Struktur ist, kann man sagen, so, dass wir in verschiedenen Bereichen sind. Zum Beispiel nehmen wir mal den Logistikbereich. In dem Logistikbereich verwenden wir KI. Das ist dann aber auch exklusiv durch den Logistikbereich betreut. Das ist dann nicht der Part, in dem ich tätig bin. Oder auch in die Kollegen von Online-Marketing, die für den Newsletter KI einsetzen, um die Headlines zu generieren, um zu gucken, was den Kunden dabei anspricht. Und der Part, um den ich mich kümmere, von den 70 unterschiedlichen Anwendungen, die wir bei uns haben, ist eben der Bereich Gen-AI-Produktion für Content. Also exklusiv, wir haben Wörtl Content Creator, das heißt, es ist ein Tool, über das wir mit KI Bilder erzeugen. Und das ist der Part oder dieses Projekt, was ich steuere, für das ich mit verantwortlich bin. Deswegen, die 70 sind bei Otto unterwegs, bei mir ist es ein ganz kleiner Part da drauf. Und deswegen das ist schon wild genug in der Schnelligkeit, wie KI sich einfach weiterentwickelt. Und so ist es eigentlich aufgeteilt bei Otto, dass wir unterschiedliche Verantwortlichen haben für die verschiedenen Einsatzgebiete mit KI.
Bevor wir jetzt mal darauf zu sprechen kommen, wie man überhaupt auf diese Use Cases kommt, beziehungsweise wie man die umsetzt, inwiefern findet da Abstimmung bei euch statt? Habt ihr da irgendwie ein Team, ein übergeordnetes, das sich wirklich dann regelmäßig trifft, zusammensetzt, schaut, okay, welcher Use Case funktioniert, an welchen müssen wir vielleicht nochmal ran? Wann verabschiedet man sich vielleicht auch von einem? Ne? Also es gibt ja nicht das eine Playbook, in dem steht, die KI-Anwendungsfälle sind die am meisten Mehrwert bringen. Da sind wir ja alle gerade so ein bisschen in dieser Pionierphase. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen, wie ihr das gestaltet?
Ja, also es gibt übergreifend bei uns, bei Otto, ein Team, das nennt sich Pushing AI, das sorgt dafür, dass das all die Richtlinien, die uns auch die EU vorgibt, die Gesetze und so, da zusammenlaufen und dass da auch die ganzen Cases, die bei Otto aktiv sind, präsent sind. Da ist schon mal so, sagen wir mal, der übergreifende steuernde Kopf und dadurch wird alles transparent und dann kann man auch immer mal reingucken, oh, ich habe eine Idee, ist es vielleicht schon in irgendeinem anderen Team, um sich mit denen zu verknüpfen? Und wir arbeiten aus dem Content-Bereich auch genau so, dass wir eben schauen, okay, gibt es bei uns zum Beispiel in den BI-Teams, also Business Intelligence Teams, KollegInnen, die sich vielleicht gerade mit einem Testfall beschäftigen, der für uns relevant ist. Nehmen wir mal das Beispiel, aus einem statischen Bild ein Video zu produzieren, dass das mit KI erfolgen soll. Und so schauen wir dann da eben, ob es schon Teams gibt, die sich damit beschäftigen, beziehungsweise auch zu gucken, welche KollegInnen brauchen wir im Haus dazu, um eben das nächste Thema wieder anzugehen. Und dann ist es Test and Learn. Wir versuchen es und stellen vielleicht fest, okay, KI kann das noch gar nicht. Auch ein schönes Beispiel gerade, okay, der Winter kommt. Bilder zu generieren, wo virtuelle Modelle Wintermäntel anhaben. Okay, KI ist, muss Wintermäntel noch ein bisschen mehr lernen. Und dann gucken wir wieder weiter, was wir als nächstes Produkt nehmen können. Und deswegen ist es immer so ein Test and Learn. Es ist gar nicht so, dass wir sagen, das geht überhaupt nicht, weil wir wissen, wie schnell KI sich weiterentwickelt und wir dadurch eben die Möglichkeit haben, vielleicht geht es jetzt nicht, vielleicht geht es in 3 Wochen. Deswegen ist es einfach so ein sehr schnelles Miteinander und wir verknüpfen uns ins Haus und fragen eben auch, wer dran arbeitet oder wer Lust hat, mit auf diesem Thema zu arbeiten, um uns da eben auch stark aufzustellen bei Otto.
Und was sind das für Professionen, die dann in diesen Teams arbeiten? Sind das alles ausgebildete, sag ich mal, ITlerInnen oder Prompt-Engineers? Hatten wir auch schon irgendwie mal jemanden zu Gast, der das macht. Wie kommt man in dieses Team rein?
Ja, das ist jetzt das Spannende. Jetzt kommt nämlich der Part, wo IT und die Kreativität zusammenkommt. Wir haben in dem Content-Bereich ganz klassisch Grafiker mit drin, wir haben Fotografen mit drin, wir haben TexterInnen mit drin, und diese Skills der, ich sag mal, kreativen Personen treffen jetzt zusammen mit den Skills der Tech-Personen. Das heißt, die kreative Person weiß, wie ein gutes Bild aussehen soll. Und die Tech-Person kann es dann übersetzen in Prompts, also in die Beschreibung, damit KI uns das Bild generiert. Und so kommen quasi 2 neue Arbeitswelten zueinander, die es vorher so nicht gab. Ja. Und das heißt, wir sind sehr divers aufgestellt mit allen Fähigkeiten, die wir brauchen, um ein gutes Bild zu erzeugen, auch den kreativen Fähigkeiten.
Finde ich eine fantastische Erklärung. Wenn ich Vorträge halte, jetzt vor kurzem erst wieder mal auf einer Bühne gestanden und ich mich als Creative Technologist vorstelle, dann müssen alle mal ein bisschen schmunzeln und sagen, ja, hier der Berliner wieder mit seinen ausgedachten Berufsbezeichnungen. Aber das ist ja im Grunde das, was du beschreibst, ne? Also KI trifft Kreativität, Tech trifft Kreativität.
Ja, genau, genau. Es treffen neue Welten aufeinander, die neu miteinander arbeiten und eben schöne Images, inspirierende Bilder oder auch Videos erzeugen können in der Kombination.
Jetzt hattest du das Thema Mode schon angesprochen, ne? Mit der Winterjacke. Okay, da muss die KI vielleicht noch ein bisschen trainieren. Jetzt ist das Thema Mode und KI ja durchaus so lang oder so alt wie Gen AI überhaupt. Ich weiß, dass da einige, gerade Modekonzerne, viel mit experimentiert haben in den letzten Jahren. Und man hört eigentlich überall, es kann im Grunde so ein menschliches Modell und ein professionelles Fotoshooting nicht ersetzen. Einfach weil die Emotionen nicht so dargestellt werden können, weil teilweise die Schatten anders fallen, weil man schon merkt, so als, zumindest sag ich mal, als jemand vom Fach, das ist kein echtes Modell, das ist kein echtes Foto. Was habt ihr da für eine Erfahrung mitgemacht, gerade mit diesem Use Case?
Das ist ein bisschen das, was du beschreibst, ne? Am Anfang hat man es noch erkannt. Man guckt sich ein Bild an und man hat so ein unterbewusstes Gefühl, irgendwas ist falsch da dran. Ist es ein Schatten? Ist es ein Licht? Ist es ein Haar oder sonst was? Und wir merken mit der Zeit, dass Gen AI immer besser wird, aber eben auch durch die Qualifizierung, die wir reingeben, also sprich die Informationen, die wir an die KI geben, durch ein Prompt, die Beschreibung, wie das Bild sein soll. Umso granularer, umso feiner, umso genauer das ist, wie das Licht sein soll, wie der Schatten fallen soll, wie auch der Glanz von einem Bild sein soll, wie die Pose der Person da drauf sein soll, wie vielleicht sogar das Produkt fällt, soll es offen sein, soll es geschlossen sein, wenn es jetzt eine Jacke zum Beispiel ist. Umso granularer wir die Informationen reingeben, umso wirklicher wird das Bild, umso täuschend echter wird das Bild. Mit Hintergründen und so, mit der Weiterentwicklung der verschiedenen Modelle, die gerade am Markt rauskommen, merken wir halt einen sehr großen Sprung. Wir merken, dass die Personen nicht mehr als 5 Finger haben, sondern, und dass sie auch korrekt sind, dass die Fingernägel da sind, wo sie hingehören, dass Knie dahin gehören, wo sie hingehören. All diese, ich sag mal, minimalen Kinderkrankheiten, die es gab. Ich will nicht sagen, dass alles perfekt schon läuft, aber da haben wir einen ganz großen Schwung erlebt. Und was bei uns eben das Relevante ist bei den Bildern, ist, dass wir nicht nur eben den Hintergrund und alles haben, sondern wir bei Otto erzeugen Bilder, um Kunden zu inspirieren. Und es geht uns darum, nicht nur den Kunden zu inspirieren und ein falsches Produkt darzustellen, sprich, der Mantel hat vielleicht einen anderen Kragen oder einen anderen, hat keinen Reißverschluss, sondern Knöpfe. Und das ist das Thema, mit dem wir uns natürlich auch noch beschäftigen, dass die Produkte, die KundInnen auf unseren KI-generierten Bildern sehen, eine Produktechtheit haben. Dass das Produkt aussieht wie fotografiert. Das ist bei uns noch fast mehr im Vordergrund als nur das Lichtsetting und so weiter, sondern wir wollen ja den Kunden nicht täuschen darin, dass die Produkte nicht mehr so aussehen, wie sie nachher geliefert werden.
Jetzt klingt das natürlich alles ganz wunderbar, dass man einfach ein Modell hat, Kleidung drauf, das wird generiert und dann ist das Bild da. Gibt es da nicht irgendwo auch Hiccups? Gibt es gewisse Dinge, die vielleicht noch nicht so gut funktionieren, wie man vielleicht denken mag? Hand aufs Herz.
Hand aufs Herz, genau, ja. Da bin ich mal ganz ehrlich. Nehmen wir nochmal die Winterklamotten oder die Wintermäntel und die Unterschiedlichkeiten, die es dabei gibt. Der eine Mantel hat einen Kragen, der andere hat eine Kapuze, der andere hat Knöpfe und einen Reißverschluss. Und all diese Details sind die Herausforderungen. Das ist, muss man tatsächlich sagen. Ein einfaches T-Shirt ist einfacher zu generieren als einen aufwendigen Wintermantel mit diesen unterschiedlichen kleinsten Details. Und das ist natürlich eine Herausforderung, an die man dann immer wieder stößt, je nach neuem Sortiment, was man jetzt dazu nimmt. Und ja, dann heißt es schauen, wie man eine Lösung findet oder ein bisschen warten, bis KI auch soweit ist.
Jetzt habe ich mich mal ein bisschen durch die Website geklickt und habe mal geguckt und ganz gezielt darauf geachtet, sehe ich irgendwas, was KI-generiert aussehen könnte. Ich habe nichts gefunden. Das muss aber nichts heißen. Du sagst es ja selbst, die Modelle sind so stark geworden, dass es eigentlich selbst für ExpertInnen nicht mehr möglich ist zu unterscheiden, ist das ein echtes Foto oder ist das KI-generiert. Kannst du sagen, oder vielleicht so eine Zahl nennen, vielleicht wie viel Prozent der Bilder denn schon mit KI generiert wurden und wie viel noch händisch gemacht werden?
Wir haben da einen Mix drin, also wir gucken direkt auf Otto. Wenn wir jetzt auf die Plattform bei uns drauf guckst, haben wir ja natürlich auch Partner, die uns Bilder zuliefern und ich gucke jetzt hier direkt auf Otto, weil wir für Otto das im Moment exklusiv machen. Und da haben wir die ersten Tests jetzt gestartet mit 1000 Bilder und skalieren das gerade hoch im Fashion-Bereich. Wir sind aber auch dabei, im Living-Bereich Bilder zu generieren. Das heißt, Möbelstücke werden in inspirierende Räume gestellt, dass man sich besser vorstellen kann, wie ein Sofa aussieht, wenn es in einem Raum steht, wenn es dekoriert wird und so weiter. Das heißt, wir skalieren es gerade hoch. Die Bilder sind vielleicht für jemanden, der nicht tagtäglich, ich sag mal, auf KI-Bilder guckt, ich habe mich selber schon erschrocken, weil ich erkenne mittlerweile, was KI generiert ist und was nicht, weil ich mich aber auch tagtäglich damit beschäftige. Es ist noch nicht sichtbar. Wir kommen nächstes Jahr, gibt es eine Kennzeichnungspflicht, die vorgegeben wird, auch von der EU. Und dann wird es auch transparent und sichtbar sein. Da arbeiten wir gerade im Hintergrund eben auch noch dran. Genau.
Okay.
Aber es
also
ist im Moment täuschend echt. Ja,
okay, spannend. Also ja. Habt jetzt so ein bisschen die Tests laufen und guckt intern, wie es funktioniert? Habt ihr denn mal Feedback bekommen? Ist irgendjemandem aufgefallen, dass es KI generiert ist und ihr habt mal eine Mail bekommen, so von wegen, hier, was soll das denn?
Nee, bis jetzt noch nicht, aber starten jetzt auch Tests, dass wir die KundInnen befragen, wie kommen die Bilder an, fehlen denen vielleicht auch Informationen, sodass wir da auch wieder KI einsetzen können, um vielleicht mehr Informationen für die KundInnen bereitzustellen, was in der klassischen Fotografie nicht ging. Das Bild ist fotografiert, dann, wenn man irgendwie andere Ansichten oder so bräuchte, müsste man ein komplett neues Fotoshooting organisieren mit langen Zeiten und da bietet uns jetzt KI dann eben die Möglichkeit auf Feedback, was wir jetzt anfangen einzuholen, wo Befragungen laufen, auch zu reagieren, um die Bilder noch besser zu machen, um dem Wunsch der Kundinnen eben entgegenzukommen dann.
Es zeigt sich wieder einmal, dieser Strukturwandel ist eigentlich komplett da, ja, also auch kreative Jobs verändern sich durch die Kombination mit Gen AI. Jetzt gibt's ja so ein paar Überlegungen. Ich glaube, in Brandenburg, in Potsdam gibt es so ein paar Überlegungen mit Filmstudios, dass man vielleicht auch Schauspieler in, sag ich mal, mit KI generiert, Modelle anfertigt, die danach beliebig in Pose gesetzt werden können, also wirklich auch im Bewegtbild. In der Fotografie gibt's das ja schon länger. Wie funktioniert das? Kannst du da einen Einblick geben? Habt ihr Modelle, die dann im Grunde mit KI entsprechend angepasst werden an die Kleidung? Oder sind das komplett generierte Menschen, die so gar nicht existieren? Wie geht man damit um und was für Schwierigkeiten gibt es da vielleicht auch mit?
Ja, es ist ein spannendes Thema, was du ansprichst. Es gibt da nämlich genau diese zwei Welten. Bei uns sind sie erstmal noch komplett, die Modelle, die man sieht, also die Personen, die man auf den Bildern sieht, sind komplett generiert. Es sind keine echten Personen vorher gewesen. Da achten wir eben im Moment drauf, weil es gibt rechtliche Vorgaben. Wir können nicht Bilder nehmen, wo eine Person drauf fotografiert wurde und wir würden sie mit KI verändern. Da haben wir im Moment noch nicht das Recht dazu. Mhm. Es ist aber am Markt, auch bei den, ich nenne es jetzt mal menschlichen Modellen, also menschliche Personen, die vorher ja auch fotografiert wurden, gibt es eben auch so Bewegungen, wie du auch gesagt hast, dass sozusagen Virtual Twins gebildet werden. Das heißt, ich als, sage ich mal, Diana, könnte sagen, ich generiere von mir einen Virtual Twin, der auf unterschiedlichen Locations dann ist. Also ich könnte in Barcelona sein, aber ich könnte auch in Lissabon sein, aber ich könnte auch wieder in Hamburg sein. Das bewegt sich gerade so ein bisschen in dem Modellmarkt und das kommt. Und das, da gibt es unterschiedliche Tests auch schon zu. Wir sind noch an dem Punkt, dass wir sagen, wir generieren die Personen erstmal komplett, bis es eben auch vertraglich gesichert ist, dass wir eben Personen dann so Virtual Twins verwenden können. Deswegen sagen wir, die Personen, die auf den Bildern von uns zu sehen sind, also von Otto zu sehen sind, sind 100% generiert, aber nach der geht schon in die festgelegten Guides von uns rein. Ne? Also wir haben da ja auch Richtlinien und für die wir für Otto stehen und auf die achten wir dabei bei der Generierung der Bilder oder auch der Personen. Ja.
Wenn wir jetzt über KI überhaupt im Unternehmenskontext sprechen, ja, dann du hattest angesprochen, dass ihr auch so ein internes GPT habt. Das ist ja in der Regel so der Startpunkt für viele Unternehmen, sich mit generativer KI auseinanderzusetzen, dass man erstmal so ein KI-Modell intern zur Verfügung stellt. Kannst du ein bisschen darüber erzählen, wie ihr das angegangen seid und ob das ein geeigneter Startpunkt für euch war, um die KI-Transformation intern auch voranzutreiben?
Also ich kann jetzt kurz dazu sagen, dass wir das GPT haben. Das ist aber in einem anderen Bereich bei uns. Da müsste man dann exklusiv sonst mit denen nochmal sprechen.
Okay.
Ich kann halt sagen, dass wir es nutzen. Wir nutzen es im Alltag und wir nutzen es eben auch für kreative Prozesse, dass man eben sagt, okay, die Erstellung von einem Moodboard, also eine Übersicht, wo unterschiedliche Ausschnitte sind, wie ein kreativer Content erzeugt werden soll, hat früher vielleicht Tage gekostet oder auch einen ganzen Tag, wenn man sich die Bilder zusammengesucht hat und geguckt hat, was nimmt man da drauf. Und so hilft uns das eigene GPT eben auch, dass wir sagen, wir möchten ein Moodboard für eine Szenerie am Strand, sage ich jetzt mal zum Beispiel, erstellen. Gib uns Vorschläge für Bilder. Und so nutzen wir eher das interne GPT für uns, für die Kreation, für Content.
Würdest du sagen, ihr seid eine AI-Company?
Würde ich sagen, ja. Also ja. AI First ist bei uns im Haus, weil, gerade wenn du am Anfang gesagt hast, 70 verschiedene Arten wird KI eingesetzt, auch LLMs und nicht nur Gen AI, sondern wir haben unterschiedliche, da würde ich schon sagen, wir sind eine KI oder Company, ja.
Spannend. Wie blickst du auf das, was jetzt kommt? Ich meine, ihr macht Content-Generierung mit KI. Das heißt, ihr bedient euch ja im Grunde an Large Language Models, um neuen Content auch zu generieren. Jetzt gibt es ja durchaus Regularien. Es gibt den AI Act, der ausgerollt wird. Wie siehst du da in die Zukunft? Ist das im Rahmen, ist das machbar oder ist, sag ich mal, die Regulierung doch sehr weit weg von der Realität von Unternehmen, die KI einsetzen wollen?
Ich muss sagen, ich finde die Regulierung sehr gut, gerade auch auf für die Kundin, die dass wir nicht immer mehr Enttäuschungen reinkommen und keiner mehr weiß, was ist echt und was ist nicht echt. Also um sich selber auch so ein bisschen ein Bild zu bilden. Ansonsten, wir stehen für Otto für Vertrauen und das ist eins unserer Schlagpunkte. Also Otto kann man vertrauen. Und genau das ist das, was wir auch in die KI-Services mit reinbringen wollen oder auch bei GenAI mit reinbringen wollen. Deswegen ist es uns auch wichtig zu sagen, dass wir transparent machen, welche Bilder zukünftig mit KI generiert wurden oder nicht, um eben den KundInnen auch das Vertrauen zu geben. Und auf dieser Basis finde ich den AI Act auch gut, dass es dazu beiträgt, in Deutschland transparent darüber zu schaffen, wo wird KI verwendet und wo nicht. Oder auch risikoreiche KI, als wir das verwenden, wo wir wirklich sagen können, dem vertrauen wir. Da gehen Daten rein und genau das sind die Punkte, bei denen wir bei Otto drauf achten. Und deswegen kann ich dem eigentlich nur zustimmen, dass diese Technologie transparent genutzt wird. Sie bietet sehr viele Möglichkeiten, sehr viele inspirierende Möglichkeiten, auch nochmal auf diesen Punkt zurückzukommen, Diversität. Wir können eben mit KI die Möglichkeit bieten, dass wir unterschiedlichen Personengruppen personalisiert Bilder aussteuern, die sie selber gerne sehen wollen, weil sie sich mehr damit identifizieren. Und dann ist es ja auch nur fair, klar und transparent auszusteuern und zu sagen, da hat uns KI unterstützt. Also es ist wie der neue Kollege.
Ja.
Mit dem man sprechen, zusammenarbeiten kann, mit dem man was generieren kann und neue Welten schaffen kann, aber eben mit Vorgaben. Und ich muss sagen, ich unterstütze den AI Act da sehr.
Finde ich spannend. Da gehen die Meinungen ja durchaus auseinander und ich glaube, da gibt es Argumente für beide Seiten, aber es leuchtet absolut ein. Du hattest gerade schon gesagt, dass KI Leute auch individuell unterstützt. Jetzt habe ich gelesen, dass einer eurer Use Cases sich auch um Barrierefreiheit dreht. Ja, und KI und Barrierefreiheit sind durchaus ein Thema, das man ja nochmal durchaus ein bisschen, ja, sag ich mal, deutlicher besprechen kann. Wie sieht das aus? Weißt du um diese Ambition bei euch und wie kann KI zur Barrierefreiheit beim Online-Shopping-Erlebnis beitragen?
Ich kenne das, weil wir natürlich damit berührt sind. Wenn wir Bilder generieren, müssen die Informationen erhalten, die dann in der Barrierefreiheit zum Beispiel beim Shopping vorgelesen werden können. Und da wird auf mehreren Ebenen KI eingesetzt. Einmal, um die Bilder oder die Informationen zu erzeugen, die wir an die Bilder geben. Und der andere Weg eben auch das Vorlesen für das Shopping, dass die Kundinnen da Bescheid wissen. Aber auch da haben wir wieder, ne, mit den 70 verschiedenen Cases, 70 verschiedene Menschen minimummäßig. Deswegen, aber ich kenne das Projekt, genau, weil wir zuarbeiten müssen.
Ja. Wie wählt ihr Use Cases aus und vermeidet da, dass die vielleicht auch in die falsche Richtung gehen? So ein Beispiel, was immer gerne genannt wird, ist, dass so Automatisierung eigentlich sich viel auf Customer Support gerade stützt. Gerade im Bereich E-Commerce ist da natürlich irgendwie ein großer Kostenpunkt. Ja, wie soll man die ganzen Leute bezahlen, die telefonieren, die Waren annehmen und so weiter und Support geben? Und da gibt's ja diverse Unternehmen, die ein bisschen damit gestolpert sind. Ne? Klarna ist so zu nennen, die noch gesagt haben, sie würden jetzt ihre ganzen Angestellten mit KI Telefonassistenten ersetzen. Jetzt ist Salesforce, glaube ich, auch diesen Schritt gegangen und es funktioniert nicht so, wie man sich das vorstellt. Wie stellt ihr sicher, dass solche Use Cases, die ja durchaus risikobehaftet sind, ja, das darf man ja nicht abstreiten, dass die am Ende funktionieren und kann man diese Risiken, sag ich mal, eingrenzen?
Also auf dem Bereich mit den Customer Services kann ich jetzt hier nicht explizit drauf eingehen, weil mein Fachbereich wirklich die Content-Kreation ist. Ich kann dir da ein Beispiel nennen, wie wir das mit den Use Cases machen. Wir betrachten tatsächlich am Anfang, wo ist ein Mehrwert? Das ist auch ganz gut in der Fotografie zum Beispiel. Da hatten wir den Mehrwert am Anfang gesehen. Wir hatten Bilder, die einfach nur einen Pulli dargestellt haben, aber die das nicht an einer Person dargestellt. Und dadurch hatten wir eben die Möglichkeit, dass wir sagen konnten, mit GenAI erzeugen wir Bilder an Personen, so konnten wir den KundInnen eben inspirierenden Content liefern. Das ist so ein Beispiel, wo wir hinschauen und sagen, welchen Mehrwert bieten wir unseren KundInnen und können da dann entsprechend auch agieren.
Ja, entlang der Customer Journey orientiert, genau, ist, glaube ich, immer genau. ein guter Hinweis. Sag mal, wenn du jetzt sagst, also du bist ja in der Content-Generierung auch ja schon sehr lange, du bist ja durchaus berufserfahren in dem Bereich. Wie hat sich deine Arbeit durch KI verändert? So ganz persönlich. Wurde die Arbeit abgenommen? Schüttelst du jetzt weniger häufig den Kopf oder regst du dich vielleicht häufiger auch mal auf, dass die Maschine nicht das macht, was du möchtest? Wie sieht so deine tägliche Arbeit mit KI aus und was hat sich verändert durch diese Ambition?
Also ja, das ist so schön geschrieben. Auch bei KI schüttelt man manchmal tatsächlich den Kopf, aber dann liegt es eher daran, dass ich falschen Input reingegeben habe, was rausgekommen ist. Oder es ist dann auch mal lustig. Ja. Ne? Also es ist ja auch sehr charmant, wenn man mit dem GPT zusammenarbeitet und sagt vielen Dank und er bedankt sich auch. Also es ist ja schon ein menschlicher Charakter dabei. Und das sind so diese Aspekte. Nehmen wir so ein Beispiel, früher viele Präsentationen erstellt, die wirklich Stunden gedauert haben, erstmal überhaupt zu überlegen, wie baut man die Präsentation Präsentation auf, welche Inhalte nimmt man mit rein und oder Workshops vorbereiten. Und das sind so Punkte, wo KI einfach hilft. Man gibt erste Schlagwörter rein, kann sich eine Idee geben lassen, wie baut man eine Präsentation auf, um das dann weiter zu auszuarbeiten. Und da immer wieder ist es wie, ich sag manchmal, wie ein Kollege, mit dem ich spreche. Also es ist er ist ein bisschen stummer und macht das, was ich reingebe, aber ja, es ist genau das. So der arbeitet Titel, man damit zusammen. Ja.
Der Titel des Podcasts kommt nicht von ungefähr, würde ich mal sagen an der Stelle. Wie hast du das alles gelernt? Gibt es Schulungsmöglichkeiten bei Otto? Ich gehe mal davon aus, ja. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen, wie die aufgebaut sind? Vielleicht auch für andere Unternehmen, die sagen, sie wollen den Schritt in die KI gehen.
Genau, wir haben, ich habe es am Anfang schon angesprochen, das eigene GPT, was wir bei uns haben. Und auch immer wieder, wenn neue Sachen rauskommen, gibt es interne Schulungen, die KollegInnen annehmen können. Oder eben auch, es nennt sich bei uns interne Formate, die auch Kolleginnen anbieten können. Also ich könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, wenn ich in einem Bereich sage, ich habe da einen guten Fortschritt gesehen oder wir sagen, wir möchten so eine Schulung haben für unseren Virtual Content Creator, könnte ich eben das einstellen in unserem My-Session-Bereich und könnte es anderen KollegInnen anbieten, da mal reinzuschauen, wie kann ich mir die Bilder durchs Klicken generieren lassen und sowas. Und da werden wir, so werden wir quasi intern geschult. Das heißt, immer wenn was Neues ausgerollt wird, was KI ist, was relevant ist für das gesamte Unternehmen, kommen entsprechend auch die Schulungen dafür. Und dann ist es auch, muss man auch sagen, Try and Error selbst, also ist der eigentliche Part. Und dann gibt es eben auch noch übergreifend, was die ganze Company unterstützt, ein GenAI Ambassador-Programm, was eben quasi immer wieder auch freitags so eine Session hat. Ich nenne es mal jetzt Use Case of the Week. Lasst uns den mal betrachten, wie können wir da eine Lösung drauf finden mit GenAI zusammen. Und da sind unterschiedliche KollegInnen aus unterschiedlichen Bereichen drin und bringen quasi das ganze geballte Wissen wieder zusammen. Ja, da sind wir gut unterstützt.
Das erinnert mich so ein bisschen an die viel beachtete Deloitte-Studie die war auch, glaube ich, im Oktober diesen Jahres. Also es gibt derzeit natürlich ganz viele KI-Studien, ja, aber die Deloitte-Studie, die ist dadurch ein bisschen bekannt geworden, dass sie gesagt hat, dass eigentlich nur 10% der Unternehmen, die KI einsetzen, bisher irgendwie einen Return on Invest erreicht haben. Vor allem, was Automatisierung angeht, ist da die Zahl relativ schwierig. Und die Deloitte-Studie hat auch gesagt, die Unternehmen, die es schaffen, die offenbar auch betriebswirtschaftlich gut KI integrieren konnten in Arbeitsprozesse, das sind die, die das zum einen als Chefsache deklariert haben, ja, also tatsächlich irgendwie nicht als IT-Projekt verklärt haben, sondern gesagt haben, das ist tatsächlich ein Strukturwandel, das ist eine Transformation, die wir hier haben. Und das erinnert mich gerade daran, was du sagtest, die halt so einen Lernprozess in Gang gesetzt haben, der halt nicht so aussieht, dass man einmal ein Tool lernt und dann ist das Ganze irgendwie im Kopf, sondern dass man immer wieder schaut, was gibt es für Neuerungen, was gibt es für neue Ideen, für Use Cases, die wir möglicherweise testen und das wirklich in die Unternehmensschulung langfristig integriert haben. Und ich finde, das ist gerade ein schöner Proof of Concept für diese 10% der Deloitte-Studie.
Ja, genau. Und das passt aber auch zu uns. Genau so ist das Vorgehen bei uns auch. Es gibt nicht einmal diese Schulung, sondern mehrere Male und auch immer wieder aufbauen. Und deswegen und auch KI ist eher bei uns in den Wertströmen, also in den unterschiedlichen Bereichen, wie zum Beispiel in Logistik oder in Newsletter-Bereich oder bei uns im Content-Bereich integriert und ist nicht nur Chefsache, sondern es ist auch für alle KollegInnen relevant.
Und wir, wenn wir jetzt vielleicht mal bei dem betriebswirtschaftlichen Aspekt bleiben, nur mal ein paar Zahlen, die auch aus eurer Pressemitteilung hervorgehen. Ihr habt dank dieses Modell-KI-Tools in ersten Studien die Kosten von Produktankunft bis Online-Shop um 60% gesenkt und 90% sind das Ziel. Das ist ambitioniert. Wird KI E-Commerce revolutionieren, günstiger machen für uns alle? Werden wir alle davon profitieren? Oder wo siehst du vielleicht die Auswirkungen von KI auf E-Commerce ganz persönlich in den nächsten Jahren?
Ja, die Auswirkungen auf E-Commerce, persönlich bei mir ist es im Bildbereich jetzt, also für allen, ja klar, wenn wir Bilder generieren und Content inspirieren, für Kunden darstellen können, hat der Kunde den Mehrwert. Der Kostenfaktor, der bei uns groß ist und auch diese 60%, ausmacht im Moment, ist, dass wir für Fotoshootings Artikel nicht mehr durch die Gegend schicken müssen, dass wir nicht mehr große Locations buchen müssen, dass wir nicht mehr Studioaufnahmen für zum Beispiel einen Setbau, wenn wir ein Möbelstück in eine Landschaft setzen wollen. Das sind alles Kosten, die wir einsparen. Und das ist halt der große Mehrwert. Darauf setzen wir und da kommt das. Und dass wir eben auch zum Beispiel, wenn man jetzt mal einen Schritt weiter denkt und sagt, okay, ich habe ein Bild generiert, das uns ein Outfit zeigt. Also eine Person, die einen Oberteil, eine Hose und Schuhe trägt. Dann wäre auf Otto das Oberteil ausverkauft. Normalerweise war es so in der Fotografie, okay, das Bild bleibt da, wir zeigen einen ähnlichen Artikel dran. GenAI bietet uns jetzt die Möglichkeit, dass wir dieses Bild neu generieren können, vielleicht mit einem anderen Pullover und so den Kunden dann eben ein neues Bild zur Verfügung stellen. In der Fotografie wären das wieder eine längere Zeit von Vorbereitung, ein Shooting organisieren und das ist so dieser Mehrwert und das geht in diese Kostenersparnis, die wir da ausrechnen und ausweisen.
Leuchtet ein, dass das Geld spart, wenn man es nicht mehr, wenn man nicht mehr das Sofa in den Wald tragen muss, um es mal vorsichtig sozusagen. Ja. Sehr spannend. Was sind deine persönlichen Wünsche an AI, an die Transformation in Zukunft? Oder hast du vielleicht noch einen Use Case, den du gerne unbedingt zeigen, vorstellen möchtest, den ich vielleicht jetzt gar nicht auf dem Schirm hatte? Irgendwie was, wo du sagst, das ist mein Favorite bei uns?
Ja, der Favorite ist natürlich, das ist, dafür brennt mein Herz auch früher aus der Fotografie. Jetzt geht's natürlich in die GenAI-Produktion damit. Aber was mich dabei eigentlich fasziniert und was ich wichtig finde mit KI ist, dass es sind es AI-generierte Bilder, Texte, Videos oder auch andere Informationen, die wir Menschen mit KI generieren, dass es doch so, ich sag mal, echt und natürlich wie möglich bleibt, dass wir uns nicht anfangen, Bilder zu generieren oder Welten zu generieren, die einfach surreal sind, die weg sind von den menschlichen Werten. Das finde ich ist ein Thema, ganz persönlich aus meiner Sicht zu gucken, dass wir da eben immer dem realen Bild auch treu bleiben. Also gerade auch auf Social Media, man sieht es so viel. Früher war es Post-Production, jetzt ist es KI, die Personen, die da sind. Sind sie wirklich noch so, wie sie sind? Ist es noch eine echte Person, die man auf der Straße treffen würde oder nicht? Und ich finde, diese Herausforderung gab es früher bei Post-Production-Prozessen, die Bilder bearbeitet haben. Und das Gleiche haben wir jetzt bei KI. Und mein persönlicher Wert dahinter ist, dass wir auch diesen Bildern vertrauen sollten, dass sie so menschlich wie möglich und so echt wie möglich an der Realität sind, an den Personen, die man draußen auf der Straße trifft.
Okay, aber trotzdem als KI generiert auch gekennzeichnet.
Genau. Gekennzeichnet, aber trotzdem nicht in die Irre geführt. Ja. Dass ich da eine Person sehe, die ich vielleicht so niemals auf der Straße treffen würde, sei es von den Bodyformen aus oder so. Und genau, das finde ich einfach einen ganz wichtigen Aspekt, den wir mit KI auch beachten sollten.
Also für mehr Realismus in Gen-AI-Content-Produktion. Ja, kann ich das so zusammenfassen?
Das kann man so sagen. Das ist ein gutes Statement dazu.
Okay. Vielleicht nochmal eine Sache. Was ist die Zukunft der KI auch bei Otto? Was plant ihr? Magst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und vielleicht sagen, wo die Reise hingeht bei euch?
Ja, genau. Also die Reise geht auch, ich sag mal, raus aus Fashion. Ich habe es vorhin schon ein paar Mal erwähnt mit Living, dass wir eben auch schauen, gerade KundInnen wollen ein Sofa, einen Tisch, Möbelstücke in unterschiedlichen Szenarien sehen, vielleicht auch in ihrer eigenen Szenerie, die sie sich vorstellen, wie es auszusehen hat. Und daran arbeiten wir. Also das eben auch personalisierter aussteuern zu können, das ist natürlich ein größeres Projekt. Natürlich kann man erstmal das Bild generieren, wo das Sofa in einer inszenierten Umgebung steht.
Ja.
Und dann geht es noch einen Schritt weiter, dass es in diese persönliche Inszenierung für den Kunden geht. Das ist ein Bereich, an dem wir arbeiten. Und der zweite Bereich, an dem wir auch noch arbeiten im Fashion-Bereich, aber eben auch für den Living-Bereich, sind Bewegtbild. Wie können wir unsere Kundinnen inspirieren durch Videos, die wir mit KI erzeugen?
Habt ihr da eigentlich Kooperationen? Also ich meine, wir hatten ja Burda beispielsweise vor ein paar Folgen hier. Die haben ja mit 11 Labs und mit den Black Forest Labs aus Deutschland kooperiert, um solche Produktionen dann auch zusammen mit den Bereitstellern dieser Modelle Hand in Hand zu machen. Gibt es da irgendwas, was ihr auch macht oder baut ihr alles einfach selbst?
Nee, wir bauen nicht alles selbst. Wir arbeiten auch zusammen. Wir arbeiten in der Otto Group mit 1O zusammen, die uns auch den Virtual Content Creator zur Verfügung stellen. Und da haben wir eine Zusammenarbeit, dass wir eben vom Content-Bereich auch sagen, das und das sind Use Cases, die als nächstes kommen. Habt ihr die auf der Produkt-Roadmap mit drauf oder nicht? Und ansonsten das auch gemeinsam umsetzen. Das ist unser Sparring-Partner sozusagen.
Okay, alles klar. Das ist aber auch in der Gruppe angesiedelt.
In der,
ne?
Gruppe,
also,
genau.
Ja. Ja, also kein externes, großes KI-Tool oder Betreiber.
KI-Tool, Betreiber in dem Sinn nicht. Es gibt am Markt gute Services und die nutzen wir natürlich auch. Also das muss man sagen. Und da geht es dann auch sonst in Zusammenarbeiten rein.
Klar. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke in KI bei Otto. Liebe Diana, hat Spaß gemacht. Wir konnten, glaube ich, alle eine ganze Menge lernen und mitnehmen. Und ich bin gespannt, wann die ersten komplett individualisierbaren Produktfotos oder Videos auftauchen, dass ich vielleicht in Zukunft einfach mich selbst schon in der Kleidung sehe, die von Otto angeboten wird. Das wird ein Heidenspaß und viel Social Media Content generieren. Danke, Diana, und das war Kollegin KI. Bis nächste Woche. Ciao.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ist krass, was bei Otto geht. Also KI und E-Commerce, extrem spannendes Feld. Ich glaube, diese 70 angesprochenen Use Cases sind noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Und ich bin sehr gespannt, was da alles noch kommt, bis dass die KI uns irgendwann wahrscheinlich Styling-Tipps gibt. Das ist eigentlich überhaupt die Idee. Die Kollegin hört ja zu. Ey, Kollegin KI, kannst du mir mal Styling-Tipps geben? Kannst du mal, ich meine, wir hängen jetzt schon eine Weile miteinander rum, machen hier Podcasts zusammen und so. Du kennst mich ja mittlerweile. Ja, erzähl mir doch mal, wie ich mich kleiden sollte.
Na klar, ich bin ja hier sozusagen deine unsichtbare Podcast-Kollegin und hab dir natürlich schon heimlich ein kleines KI-Style-Profil verpasst, auch ohne dich zu sehen. Ich würde sagen, wir gehen auf den Vibe, den du hier rüberbringst. Ein bisschen locker, ein bisschen smart und auf jeden Fall mit einer Prise Humor. Also stell dir einfach vor, ein Outfit, das nicht zu steif ist, vielleicht eine bequeme, aber stylische Hose, ein lässiges Hemd oder ein cooles T-Shirt mit einem kleinen Augenzwinkern. Und wenn du mal richtig aufdrehen willst, wirf dir noch eine witzige Jacke über, die zeigt, dass du jemand bist, der Spaß versteht. Kurzum, trag einfach, was deine sympathische und lockere Art widerspiegelt und schon passt das. Und wer weiß, vielleicht habe ich ja irgendwann wirklich mal einen virtuellen Kleiderschrank für dich parat.
Vielen Dank. Ja, ich warte auf den Tag, dass du mir automatisch irgendwie Klamotten in meine Otto-Warenkörbe packst, damit ich mich entsprechend deiner Empfehlung kleiden kann. Witzigerweise ist das natürlich relativ generell, was du jetzt empfohlen hast, aber ich trage im Grunde genau das. Ja, die KI übernimmt auch Styling-Tipps demnächst. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Kollegin KI für diese Woche. Bis dahin. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.